Ja, zu der gemeinsamen Bibelbetrachtung würde ich uns bitten, dass wir, sofern wir unsere Bibeln mitgebracht haben, sie aufschlagen. Matthäus Kapitel 2 wird das Kapitel sein, wo wir uns hauptsächlich bewegen werden. Wir sind ja auch schon ein bisschen geprägt und vielleicht auch etwas verwöhnt, dass wir immer recht viel auch an die Wand projiziert bekommen. Aber das wollen wir auch weitermachen. Und ich werde lesen aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Also daher dürfen wir heute auch den Luxus wahrscheinlich genießen, dass wir von der Wand ablesen dürfen. Wir werden haben vor, die Verse 13 bis 33 miteinander durchzugehen und zu betrachten. Wir haben letztes Mal Mittwoch hier schon einige, ja, ich will mal sagen, Kinderbibel basierende Erkenntnisse oder Eindrücke vielleicht zurechtgerückt bekommen, dass beispielsweise die Anbetung der Hirten und die Anbetung der Magier aus dem Ausland doch zeitlich weiter auseinander liegen, als das manchmal in den Bildern zu sehen ist. Oder an manch einem Krippenspiel, was dann zur Weihnachtszeit aufgeführt wird, oder dass es nicht zwingend drei gewesen sind und so weiter. Und dass die junge Familie, als die Magier zum Anbeten in Bethlehem angekommen sind, bereits in einem Haus Einzug genommen haben und nicht mehr in dem Stall, wo die Hirten das Jesuskind angetroffen haben. Das sind ja Dinge, denke ich, die erschüttern ja ein gläubiges Herz nicht wirklich. Aber es ist gut, dass man darüber nachdenkt. Und persönlich habe ich einfach auch angesichts der Tage, die wir hier hatten, nochmal neu das Schätzen gelernt, dass die Bibel Orte und Zeiten erwähnt. Also ich tue mir immer persönlich sehr schwer, habe einen schlechten Orientierungssinn, bin froh, dass es Navis und sowas gibt. Ich tue mir schwer, wenn über Orte geredet wird. Wenn in der Bibel irgendwie Orte erwähnt werden, dann reizt es mich noch nicht mal gleich zu gucken, wo ist das denn und wie weit ist das auseinander und so weiter, wie ist die Gegend da. Es gibt Leute, denen geht dabei das Herz auf. Bei mir ist es nicht unbedingt so, ich muss mich schon dazu eher überwinden und zwingen. Aber das hat mich nochmal neu begeistert, im Gegensatz zum Koran, wo das alles nicht so datiert wird oder wo das keine Bewandtnis hat, wo keine Geschlechtsregister sind, wo der Leser gar nicht weiß, worüber wird hier geredet, zu welchem Zeitpunkt ist das, an welchem Ort geschah das. Und das habe ich irgendwie doch nochmal neu schätzen gelernt und merke, das ist wichtig, dass wir hier Orte erwähnt bekommen. Wir wissen ungefähr, wo das gelegen hat oder wo es heute auch liegt, welche Gegend das ist, wie weit das auseinander ist. Das macht das Ganze so nah und so nachvollziehbar. Auch die Tatsache, dass der Sohn Gottes so ganz Mensch wird und dass er hier beschrieben wird, wohin, von wo nach wo gereist und geflohen wird, das macht das Ganze doch sehr, sehr lebensnah. Lass uns jetzt diesen Text lesen, diese Magier, die ja, das erwähne ich einfach nur als im Vorfeld, oder die Weisen, wie sie oft betitelt werden in den Übersetzungen, nachdem sie ja ihrem Wunsch nachkommen konnten, durch Gottes Führung, dass sie angebetet haben, dass sie ihre Knie vor dem König der Juden gebeugt haben, kriegen sie ja eine Anweisung, nicht durch einen Stern oder durch einen Himmelskörper, sonst ein Zeichen, sondern der Engel des Herrn, ein Bote Gottes, gibt ihnen die Anweisung, sie sollen nicht zu Herodes zurückgehen, weil dieser nicht die Absicht hat, das Gleiche zu tun, anzubeten, sondern ja seinen Thron zu festigen und deswegen diesen potenziellen Konkurrenten aus dem Weg räumen möchte. Und jetzt wollen wir ab Vers 13 lesen, hier startet unser Text. Als sie aber, also es geht um die Weisen oder um die Magier, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Ja, soweit der Text. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen oder wie weit wir ihn ausgeschöpft oder bekommen werden. Aber zunächst zu dem Anfangstext, wie wir ihn heute gelesen haben, ab Vers 13. Vielleicht ist dieser Aufruf, diese Erscheinung, dass der Engel des Herrn dem Josef im Traum begegnet und ihn anspricht und so auffordert und sagt, er soll aufstehen, das Kind, seine Mutter nehmen und fliehen nach Ägypten. Vielleicht ist diese Aufforderung sehr nah nach diesem Besuch von den Weisen geschehen. So klingt das hier im Text. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum. Also es scheint hier eine gewisse Dringlichkeit zu sein. Ich meine, geografisch, jetzt kommen wieder die Orte ins Spiel, Jerusalem und 10 Kilometer ungefähr, wenn wir auf die Karte so drauf gucken würden, drunter ist die Stadt Bethlehem. Das ist ja nicht weit. Und vielleicht mag man sich auch fragen, warum hat dieser Herodes überhaupt diesen Weg gewählt, dass er das so macht und sagt, geht ihr erstmal und guckt erstmal und dann kommt ihr und gebt mir Bescheid. Man kann ja darüber nur jetzt irgendwie spekulieren oder sich irgendwas erklären. Vielleicht in Klammern, wir haben letztes Mal von dem Bruder Christoph das nochmal vor Augen geführt bekommen, dass es nicht ratsam ist, Dinge wissen zu wollen, die in der Bibel so nicht drinstehen. Also, dass Gott manche Dinge einfach verborgen hat vor unseren Augen, um uns auch zu schützen. Und dass dieser Wunsch, immer das Verborgene zu wissen und zu sehen, sehr satanisch ist. Das, was Adam und Eva so ins Herz gepflanzt bekommen, sie wollten wissen, was gut und böse ist. Sie wollten alles wissen. Sie wollten diese Erkenntnis haben oder auch Teil dessen sein oder damit irgendwo Nähe haben. Daher müssen wir immer vorsichtig sein, wenn wir anfangen zu spekulieren und zwischen den Zeilen zu lesen. Ich denke, das reicht, wenn wir nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen lesen. Da steht schon sehr, sehr viel. Also dieses zwischen den Zeilen lesen kann uns auf einen gefährlichen oder auf Abwege bringen. Aber zurück zu der Frage, Wir wissen das ja nicht, warum er das getan hat. Gott hat das so geführt, dass dieser herrschsüchtige König sich auf die Information der Weisen verlassen hat. Und Gott hat sehr, man könnte sagen, sehr zeitgenau hier eingegriffen und dafür gesorgt, dass das nicht nach dem Plan von Herodes geht, sondern nach seinem göttlichen Plan. Aber wie gesagt, es scheint hier eine gewisse Dramatik und Dringlichkeit zu sein, weil es heißt hier, er soll fliehen. Fliehen ist ja nicht, schau dich mal um, ob das nicht eventuell eine Option wäre und so, sondern in der Nacht kommt dieser Aufruf und wir lesen, dass Josef sofort handelt. Es steht hier nochmal, da stand, Vers 14, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich. Das heißt, das war so dringlich, dass er nicht erst gewartet hat, bis die Sonne aufgeht, bis sie gefrühstückt haben, sondern in der Nacht wirklich fluchtartig wurde ihr Haus in Bethlehem verlassen, um nach Ägypten zu fliehen. Interessant ist auch, was man hier in diesem Text allein schon so beobachten kann. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es wird meiner Meinung nach keine wörtliche Rede von Josef wiedergegeben. Oder irgendwie berichtet, dass er Rückfragen hat. Wir haben das ja manchmal. Wenn Gott seine Boten schickt und die den Menschen etwas sagen, dann gibt es manchmal Rückfragen oder Widerspruch oder Unverständnis. Wir haben gelesen, auch die Tage davor, dass Gott sehr, ja, so sich auf die Fragen von der Maria einlässt. Die sagt, wie soll das geschehen? Und sie bekommt Antworten. Der Bote des Herrn, der Engel des Herrn, geht auf ihre Fragen ein. Sicherlich gibt es ein unterschiedliches Fragen. Manch einer, ja, der Zacharias, der äußert ja durch seinen Fragen irgendwo Unverständnis oder sagt, das geht doch gar nicht. Und dann gibt es ja auch die entsprechende Konsequenz, dass er die Schwangerschaft durch seiner Frau, dass ihm die Stimme wegbleibt, er kann nicht mehr sprechen. Also ein Zeichen von Gott. Bei Josef lesen wir das gar nicht. Also, dass er irgendwie widerspricht oder zweifelnde Fragen äußert. Wir lesen immer wieder sofort, sofort, sofort. Sehr interessant. Also ist nicht viel über diesen Mann berichtet und ich habe auch noch nie irgendwie so ein Lebensbild von ihm vor Augen geführt bekommen. Es ist wirklich so eine klassische Nebenfigur, könnte man sagen. Aber sehr auffällig, was er macht. Er gehorcht. Der Engel des Herrn sagt ihm etwas und er steht auf und handelt. Sehr eindrücklich. In Vers 15 heißt es ja, dass die Familie, also dass Josef mit dem Kind, interessant auch immer wieder diese Reihenfolge, das Kind und seine Mutter, also hier kann man ja auch schon etwas raushören, das Kind und seine Mutter Josef nimmt sie und flieht nach Ägypten und es heißt, dass sie dort so lange bleiben, bis Herodes, also der, von dem diese Morddrohungen oder Mordabsichten ausgehen, bis der selber gestorben ist. Jetzt könnte man bestimmt auch Fragen und auch Überlegungen anstellen, wie haben sie denn dort ihren Lebensunterhalt bestritten? Jetzt wissen wir auch nicht wieder, sind auch wieder solche Fragen, wie viel Gold denn von den Weisen gebracht worden ist, aber wenn das jetzt wir wären, dann würden wir wahrscheinlich das Gold einsetzen, um davon zu leben oder unser Lebensunterhalt zu bestreiten. Alles keine wirklichen Fragen, über die wir groß nachdenken müssen, aber vielleicht bleiben wir manchmal gedanklich irgendwie an Dingen hängen. Aber auch dafür, glaube ich, gäbe es da auch logische Erklärungen. Der Tod des Herodes, der hier erwähnt wird, so die Geschichtsschreiber datieren ihn auf 4 vor Christus. Wir haben ja auch schon in den letzten Malen das so vor Augen geführt bekommen oder erklärt bekommen, dass es mit diesem, es ist als Christus geboren wurde, dann ab da fängt ja die Zählung an, und deswegen ist es komisch, wenn wir lesen, dass Christus 4, 5 oder 6 Jahre vor Christus geboren ist. Aber da gibt es eine gewisse Abweichung. Ich glaube, das haben wir schon letztes Mal erklärt bekommen. Und so geht aus den Geschichtsschreibungen hervor, dass dieser Herodes, der das Jesuskind umbringen wollte, dass der um 4 vor Christus gestorben ist. Das heißt, da muss das Jesuskind, Jesus, knapp 2 Jahre gewesen sein, oder wahrscheinlich nicht lange nach seinen Mordabsichten ist er selbst gestorben. Weil es heißt ja, jetzt greife ich ein bisschen vor, was wir auch schon gelesen haben, dass Herodes, als er denn noch sich guter Gesundheit erfreut, dass er alle Knaben in der Gegend um Bethlehem herum umbringen lässt, die 2 Jahre darunter sind. Und deswegen geht man davon aus, oder es ist durchaus denkbar, dass dieser Aufenthalt in Ägypten gar nicht von allzu langer Zeit gewesen ist, sondern dass es vielleicht einige Wochen oder nur ein paar Monate gewesen sind, wo diese Flucht und dann der Aufenthalt in Ägypten war. Das geht einfach aus diesen Zahlen hervor, die es gibt, die erwähnt werden, auch von Geschichtsschreibern berichtet werden. Vielleicht auch hier wieder eine, etwas, was es vielleicht auch gilt zu erwähnen. Es gibt manchmal auch in Liedern wird beschrieben, dass Tausende von Kindern umgebracht worden sind, so wie man davon ausgeht, dass Bethlehem zu der Zeit ein nicht allzu großer Ort war, dass es jetzt nicht Hunderte oder Tausende gewesen sein müssen. Das relativiert ja nicht diese schlimme Tat. Sie ist ja dieses Massaker an den Kindern, wir werden später noch darauf eingehen, ist ja schlimm und unmenschlich und verwerflich. Aber auch hier sind es nicht diese 4-stelligen Zahlen oder so, wie sich das vielleicht manchmal so vorgestellt wird oder in manch einem Lied auch besungen wird. So muss das wohl nicht gewesen sein, sondern das heißt ja, dass er genau geforscht hat und gezielt auch dieses Alter und auch das Geschlecht berücksichtigt hat bei dieser grausamen Ausführung seines Planes. Matthäus gewährt uns in diesem Text immer wieder auch Einblick in die göttlich souveräne Wirklichkeit, so habe ich das für mich mal benannt. Es heißt immer wieder, und es kommt immer wieder durch, diese Formulierung so oder so ähnlich, dass Matthäus sagt, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Hier geht es ja zunächst um den Aufenthalt von Jesus in Ägypten, und in Vers 15 oder 14 und 15, und er begründet das hier gleich und sagt, dass das nötig war oder dass das einfach etwas war, was durch den Propheten vorausgesagt worden ist und deswegen auch so kommen musste, damit diese Prophezeiung auch in Erfüllung geht. Und ich dachte, wir lesen uns das tatsächlich auch in dem Text, wo der Prophet Hosea das so ausspricht. Das ist Hosea Kapitel 11, Vers 1. Hosea Kapitel 11, Vers 1. Da schreibt Hosea, als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also das ist die Stelle, die hier zitiert wird oder die Matthäus auch erwähnt und direkt auch diesen Zusammenhang herstellt und sagt, so hat es der Prophet vorausgesagt. Es ist, denke ich, auch interessant, beziehungsweise diese Feinheit, die man hier unterscheiden kann. Und zwar ist das, was wir eine bildhafte Prophezeiung nennen können. Also da in Hosea wird ja der Auszug aus Ägypten erwähnt, dass Gott seinerzeit das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und das hier so verbindet und sagt, das ist mein Sohn, das ist mein Volk, das habe ich aus Ägypten herausgeführt. Das ist der, den ich liebe, mein Sohn. Und das ist im Prinzip das geschichtliche Ereignis. Und Matthäus greift dieses auf und sagt, und gleichzeitig ist es eine Prophezeiung auf das, was hier jetzt mit Christus geschieht. Das ist, was die Bibel oder was wir oft als Typus erkennen oder nachvollziehen können. Und die Bibel bringt das manchmal so auch, führt uns das vor Augen. Vielleicht ein Unterschied zu dem, was wir auch im Matthäus Kapitel 2 in Vers 6 zum Beispiel lesen. Ist jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber wir versuchen da diesen Unterschied mal festzustellen. In Kapitel 6 beziehungsweise 5 und 6, Entschuldigung, Matthäus Kapitel 2, die Verse 5 und 6, die möchte ich lesen. Da steht, sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also das ist eine direkte, verbale, wörtliche Prophezeiung, die sich hier buchstäblich erfüllt mit der Geburt von Jesus Christus. Und das ist eine Art von Prophezeiung. Und jetzt hier, was wir eben betrachtet haben, dass nämlich auch eine Prophezeiung erwähnt wird, aber das ist etwas, was bereits geschehen ist und das wird als Vorbild oder als eine bildhafte Prophetie genommen und gezeigt. Und hier ist die dazu passende Erfüllung mit Jesus oder in Jesus. Vielleicht ein weiteres Beispiel, was wir gut kennen. In Johannes Kapitel 3, Vers 14. Vielleicht schlagen wir diese Stelle auch auf. Wir bewegen uns ja im Matthäusevangelium, aber um diesen Gedanken noch einmal zu festigen, dass wir so diesen Unterschied auch feststellen und bemerken. Johannes Kapitel 3, Vers 14. Das ist das Gespräch, das Jesus mit Nikodemus des Nachts führt. Und da ist eine ähnliche bildhafte Prophetie auf Jesus hin angeführt. Jesus sagt zu dem Nikodemus, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also da ist berichtet, dass Mose, weil das Volk gesündigt hat und Gott sendet diese Schlangenplage, dass Mose die Anweisung bekommt und er erhöht diese eherne oder kupferne Schlange und jeder, der auf diese Schlange, die so erhöht ist, blickt, der bleibt am Leben. Das ist einfach erstmal ein Bericht. Das ist so tatsächlich geschehen. Da ist jetzt nicht gesagt, dass Christus wird gekreuzigt werden oder so, sondern das ist der Bericht. Und Jesus erklärt und sagt, und das ist im Prinzip diese bildhafte Prophezeiung auf das, was mit mir geschehen wird. Ja, vielleicht habe ich euch nicht begeistern können für diese feinen Unterschiede, aber ich fand, es ist wichtig, dass wir das bemerken, ob etwas gesagt wird, so und so und so und so wird es dann und dann geschehen, oder aber es ist ein Bericht von etwas Geschehenem und es wird aufgegriffen und gesagt, das war im Prinzip nur ein Schattenbild auf das, was hier passiert. Und so wird das hier mit der Prophezeiung oder mit dem Bericht, mit der Erwähnung des Auszuges aus Ägyptenland vom Volk Israel hier in Christus neu oder wirklich erfüllt, nämlich, dass Jesus als Kind in Ägypten war und von dort gerufen wurde, aus Ägyptenland heraus. Diese Zusammenhänge erklärt uns Matthäus oder durch den Heiligen Geist getrieben, zeigt er das auf, dass das Zusammenhang hat. Interessant ist auch, dass es das erste Mal diese Formulierung wenn wir den Text vielleicht nochmal einblenden, Matthäus Kapitel 2, der Vers 15, diese Formulierung, mein Sohn, die wird hier zum ersten Mal in Matthäus erwähnt, oder Matthäus erwähnt das in Bezug auf Jesus Christus. Wir haben später, das ist gleich in Kapitel 3, in dem Bericht, als Jesus sich taufen lässt, haben wir diese Bestätigung von Gott, dem Vater, dass er sagt, das ist mein lieber Sohn, das ist mein geliebter Sohn. Da kommt das nochmal sehr deutlich. Aber hier ist es das erste Mal im Evangelium von Matthäus, dass dieser Titel oder diese Bezeichnung von Jesus Christus erwähnt wird. Im Zusammenhang mit dieser bildhaften Prophetie, mein Sohn. Also er wird hier schon als der Sohn Gottes betitelt oder uns vorgestellt. Warum musste der Sohn Gottes fliehen? Stellt sich vielleicht diese Frage. Ich meine, es war der Sohn Gottes, es ist ja der Allmächtige. Und dennoch dieser turbulente Start in dieses irdische Leben und auch diese Schwierigkeiten. Will uns jetzt herausfordern, ich weiß, wenn ich da in den Bänken sitze und keinen Mittagsschlaf gehalten habe, das ist manchmal ein großer Kampf, wach zu bleiben. Vielleicht geht es manch einem jetzt auch so. Daher die Möglichkeit, mitzudenken, mitzureden. Was sind so unsere Gedanken? Warum musste der Sohn Gottes fliehen? Warum war sein Leben hier so bedroht? Welche Gedanken haben wir uns vielleicht darüber schon mal gemacht? Oder was kommen uns für Gedanken dabei? Wir haben das Mikrofon hier. Wer am dollsten mit dem Schlaf zu kämpfen hat, muss das Mikrofon tragen. Das hilft auch, sich zu bewegen. Nein, wir bringen euch das Mikro, wenn ihr etwas sagen möchtet. Ist vielleicht jetzt auch so eine Frage, wo wir sagen, okay, jetzt dürfen wir nicht spekulieren. Aber wir wollen ja aus diesem Ganzen auch was lernen, was schöpfen. Wenn es um das Menschsein von Jesus Christus geht, was macht sein Menschsein so glaubwürdig? Oder an welchen Stellen, von dem, wo über das Leben von Jesus berichtet wird, wird uns klar, er war wirklich ganz Mensch? Welches sind so die Momente, wo wir denken, ja, Jesus war durch und durch Mensch? Wo Angst beschrieben wird, ja. Als er fliehen muss, ja. Diese Unsicherheit des Lebens. Ich möchte das gerne wiederholen oder auch die Stelle lesen, die Bruder Jakob eben erwähnt hat. Hebräer Kapitel 2, Vers 17 und auch 18. Denke ich, eine sehr treffende Antwort auf diese Frage. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in allem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Es heißt auch im Hebräerbrief weiter, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir die zukünftige suchen. Und ich glaube, dass manch einem Gläubigen, der jetzt gerade aktuell auf der Flucht ist, Not erlebt, sein Leben bedrängt ist, das ist doch ein gewaltiger Trost zu wissen, dass selbst der Sohn Gottes das erfahren hat am eigenen Leib. Er weiß, wie das ist. Er hat das durchgemacht und ist auch in diesem uns gleich geworden. Also ein Mensch in seinem Menschsein, in seiner Not, hat keine Hürden eigentlich, sich mit Jesus Christus zu identifizieren. Weil er, ich sage es mir jetzt ganz salopp, mit allen Wassern gewaschen ist. Der ist durch alles durchgegangen, was ein Mensch an Bedrängnis erleben kann und sicherlich auch noch weit mehr als das, was unsere Erfahrung so hergibt. Leid und Schwierigkeit bringt ja oft die Frage mit sich, warum? So ähnlich wie ich uns jetzt auch diese Frage gestellt habe, warum musste der Sohn Gottes so etwas durchleiden? Ist das sinnlos? Es heißt hier, und das ist ja die Antwort, die Matthäus eigentlich direkt auch gibt. Er sagt, damit die Schrift erfüllt würde. Also diese Schwierigkeiten, und manchmal wird das ja so dargestellt, als wenn der Satan, und was ja auch real ist, dass Satan gegen Gott plant und spielt und wirkt, dass es hier knapp oder irgendwie gerade mal so, das kommt, dass Gottes Pläne nicht scheitern. Da wird das Kind soll gleich aus der Welt geschaffen werden und so weiter. Aber nein, diese Schwierigkeiten, dieses Leid sind Teil der Pläne Gottes. Sie sind nicht ein Hindernis für Gottes Pläne, sondern sie sind Teil seiner Pläne, weil es heißt hier, damit die Schrift erfüllt würde. So hat Gott das vorhergesagt. So war es in seinem Plan. Also das Leid und die Schwierigkeiten haben die Pläne Gottes nicht durchkreuzt oder dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern sie waren Teil des Heilsplanes Gottes. Kann uns, denke ich, auch eine Ermutigung sein, wenn Schwierigkeiten und Leid unser Leben treffen und die Warum-Fragen aufkommen, auch sich die Frage stellt, ist Gott jetzt weit weg? So wie wir in dem Bericht von Johann gehört haben über den Bruder Ibrahim, Gott hat mich verlassen. Es wird immer schwieriger. Wo ist Gott? Wo ist seine Gegenwart? Ich habe mich auch gefragt, was Josef und Maria wohl für Gedanken gekommen sein mögen. Der Sohn Gottes, Gott mit uns, Immanuel, ist da und sie geraten wegen ihm in diese Schwierigkeiten. Gerade deswegen sind sie ja in so einer Not. Gerade deswegen ist ihr Leben so bedroht. Wegen Jesus in ihrer Mitte. Bin auch sehr dankbar für diese sehr nüchternen, ja manchmal fast ja sehr, sehr knappen Berichte dieser Bibel. Ich habe mir schon auch diese Frage gestellt, wir versuchen uns da so reinzudenken und das nimmt uns dann auch mit und wir stellen uns vor, wenn wir das wären und unsere Kinder und überhaupt. Und auf einmal wird das Ganze so lebendig und ich glaube auch nicht, dass es ganz verkehrt ist, das zu tun. Aber ich bin sehr dankbar, dass hier nicht einfach nur die Gefühlslage von Maria und Josef beschrieben wird oder die Umrahmung dieser Szene beschrieben wird, sondern dass diese ganz einfachen Fakten, der Bericht als solches hier drin steht, damit unser Glaube nicht auf irgendetwas beruht, sondern auf Tatsachen, auf Dingen, die wahr sind, die so stattgefunden haben und nicht wo Gefühle vorrangig sind, sondern da sind Orte genannt, da sind Zeiten genannt, da sind Berichte, die stattgefunden haben und die so beschrieben werden. Bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, habe ich so nochmal neu entdeckt, um dafür auch dankbar zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube von der Zeit her wird es sinnvoll sein, an der Stelle auch einen Schlussstrich zu setzen und dem Text nicht weiter voranzugehen. Würde uns an der Stelle vielleicht noch einmal herausfordern und sagen, was sind die Lektionen oder die Gedanken, die wir aus diesem bereits erwähnten oder beleuchteten Texten für uns mitnehmen? Was ermutigt uns? Was lehrt uns dieses Wort, was wir miteinander so durchgegangen sind? Vielleicht hast du einen Gedanken, den du gerne teilen möchtest mit uns zusammen? dann würde ich vorschlagen, dass wir ja so an dem Text ab Vers 16 dann auch nächstes Mal weitermachen. So werden wir uns das vornehmen, werden diese sicherlich auch nochmal zurückgreifen auf die Verse davor, weil Matthäus das so macht, dass er jetzt hier Vers 15 im Prinzip schon erklärt hat, sie sind nach Ägypten gezogen, sie sind von da von Gott wieder zurückgerufen worden, die Schrift ist erfüllt worden und jetzt, als ob er nochmal zurückschwenkt, zeitlich gesehen vom Zeitstrahl und genauer beschreibt, wie das war, als Herodes mitbekommen hat, dass er betrogen worden ist und so weiter. Da werden nochmal die Einzelheiten beleuchtet und hervorgehoben. Ich würde uns dann jetzt an der Stelle auch bitten, dass wir aufstehen. Ich würde mit uns noch beten wollen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Gott allen Lebens bist, dass du der Allwissende, Allmächtige bist. Du kommst nicht zu spät, du greifst ein, wenn es Zeit ist und es geht nach deinem Plan. Und was immer Menschen sich vornehmen, du bist es, der über Leben und Tod bestimmt. Hier haben wir das auch so deutlich vor Augen geführt bekommen. Derjenige, von dem Gefahr ausging, der anderen das Leben beenden wollte, der vor allen Dingen gegen deine Pläne, Jesus, aufgetreten ist, dem sein Leben hast du in kurzer Zeit später ein Ende gesetzt. Und so sehen wir auch, dass das Leid und Schwierigkeit nicht ein Zeichen deiner Ferne oder Abwesenheit ist, sondern häufig auch das ist, wo du deine Gegenwart, deine Gnade und dein Trost auch erfahrbar, spürbar, erlebbar machst. Und so wie wir durch dieses Leben gehen, brauchen wir dich. Und so wie wir an unsere Grenzen kommen, Ängste erfahren, Sorgen haben, ist es uns so ein Trost zu wissen, Jesus, du bist in allem versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Du bist in allem uns auch gleich geworden. Du warst ganz Mensch, obwohl du ganz Gott geblieben bist. Du hast das alles mitgemacht, bist da durchgegangen und hast deine Menschheit nicht einfach abgelegt oder dein Menschsein und alle vernichtet, obwohl dir alle Macht dazu jederzeit zur Verfügung stand. Danke, dass du ein hoher Priester bist, der mit uns mitfühlen kann und der für uns eintritt. Danke für die Gnade und den Trost, dich in unserem Leben zu wissen. Hilf, Herr, dass wir nicht aufgeben bei Versuchung und Anfechtung, sondern dass wir uns an dich klammern und dass Schwierigkeiten uns nicht von dir abhalten, sondern umso mehr herausfordern und ermutigen, auf dich zu vertrauen, auf dich zu warten und zu erleben, wie du führst und wie es nach deinem Plan zu einem guten Ende kommt. Dich beten wir an und bitten, uns zu begleiten und in diesen Abend hinein. Entlass uns in deinem Frieden. Amen.